Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wetten, dass Sie diesen Titel schon einmal gehört oder sogar selbst gesungen haben. Und wissen Sie auch, wer das geschrieben hat? Das war Matthias Hellermund und das bereits 1987. Die Aufnahme stammt aus einem Mitschnitt der Verheißungskirche in Hamburg-Niendorf. Matthias wird uns heute von seinem Weg zu Satya Sai Baba berichten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Matthias, du bist, glaube ich, seit 1985 schon bei Baba und vorher warst du, soweit mir bekannt ist, schon mal auf einer Pilgerreise. Heute ja wieder modern, aber damals, wie war das? Erzähl.
Ja, also zunächst mal muss ich es aber korrigieren. 1984 war ich zum ersten Mal im Ashram und 1983 war Baba bei mir im Zimmer in München.
Was?
Ja.
Erzähl.
Ja, ich muss das immer mit der Pilgerreise zusammenbringen. Und zum ersten Mal gehört habe ich von Baba 1981. Vorweg, ich habe eine Pilgerreise gemacht, aber das war viel früher. Das war 1972 bis 1974 mit einem Freund zusammen. Da wollten wir eigentlich auch nach Indien, haben das aber nicht geschafft, sondern sind durch die Umstände der Wanderschaft per Anhalter fahren oder irgendeinem billigen Flug oder mit dem Lastwagen irgendwo mitgenommen zu werden, sind wir dann also nicht nach Indien gekommen, sondern sind durch ganz Europa und Israel, Palästina, Syrien, Jordanien und am Ende dann in Irland gelandet, nachdem wir vorher noch in Marokko, Spanien und Frankreich waren, teilweise zu Fuß. Und das war eine christliche Pilgerreise. Also wir hatten uns vorgenommen, dass wir Gott und unsere Aufgabe finden wollten. Und ich war also vorher Atheist gewesen, auch ziemlich strammer Atheist und hatte dann ein kleines Offenbarungserlebnis, was mich dazu geführt hat, also nach Gott zu suchen.
Magst du es erzählen oder ist das zu persönlich?
Ja, also es war so, dass ich auch als Jugendlicher manchmal schon Gottsucher war. Ich war sehr fasziniert vom Evangelium, von der Bergpredigt, von der Lebensweise von Jesus auch. Aber ich war sehr im Widerspruch zu dem Bild, was über Frauen und Sexualität in der Bibel aufgezeichnet wird. Das kombinierte sich dann mit so einer jugendlich-rebellischen Haltung, sodass ich also niemals also eine solche Religion, die also das, was mir doch so wichtig im Leben war, verteufelte. habe mich dann mit diesem Vorwand, sagen wir mal, abgewendet. Dann hatte ich im Rahmen der Münchner Hippie-Zeit Freunde, wo es also auch dann schon so ein bisschen um mystische und esoterische Dinge ging. Und da hatte ich eben dieses Erlebnis, was zunächst mal einfach so war, dass ich mich erinnerte an meine Kindheit und wie ich als Pfadfinder zum Beispiel die Natur wahrgenommen habe, wie ich Gott in Sternen und im Mond, in der Sonne und im Wasser gesehen habe. Das war so ein heiliger Schauer und ich habe beschlossen, mich auf die Suche zu machen und ich bin in dem Moment auch zu dieser Erkenntnis gekommen, diese Lebensfeindlichkeit, die ich dem Christentum unterstellt habe, die ist zwar auch drin, aber die ist nicht eigentlich das Wesen des Evangeliums. Mir ist eine andere Stelle eingefallen, die vom reichen Jüngling, wo es also darum ging, dass man alles verschenken und verlassen soll, was man hat. Und dazu war ich nicht bereit gewesen als Jüngling. Ich wollte Karriere machen, ich wollte ein großer Künstler werden. Und als mir die Erkenntnis kam, ja, du bist ja selber der reiche Jüngling, du hast ja den Weg zu Gott abgelehnt, weil du lieber Karriere machen willst, das war für mich ein ziemlicher Schock und auch ein Reinigungserlebnis, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt genau umgekehrt. Jetzt werde ich also alles verschenken, was ich habe, mein Haus verlassen und auf die Wanderschaft gehen. Das gab dann noch einen Diskussionsprozess mit einem Freund. Und dann sind wir auf die Wanderschaft gegangen, um Gott zu suchen und um unsere eigene Aufgabe zu finden. Also unser Gottesbegriff war damals noch sehr stark im Äußerlichen auch. Also wir hatten das Gefühl, ein gottgefälliges Leben ist in erster Linie ein Leben, wo man also nett zu den anderen ist und wo man was Gutes für die menschliche Gemeinschaft und die Welt tut. Dann sind wir also losgezogen. Ich habe dann auf der Wanderschaft meine Aufgabe auch gefunden, und zwar das Musikmachen. Ich hatte vorher ja schon Gedichte geschrieben und auf der Wanderschaft kam auch durch ein Erlebnis mit einer Bäuerin in der Einsamkeit von Norwegen die Inspiration zu singen, die Gedichte zu vertonen und dann mit meinem Wanderkameraden zusammen so als wandernde Straßenmusikanten durch die Gegend zu ziehen. Das fand ich also eine sehr faszinierende Aufgabe damals und ich habe dann auch angefangen, Lieder zu schreiben. Und es gab einen langen Prozess, wo wir also diese ganzen Schritte des Evangeliums, also auch diese Radikalität der Besitzlosigkeit und das alles miteinander teilen, auch im Geistigen. Wir haben also alle Dinge, die wir gemacht haben, gemeinsam besprochen und auch nur gemeinsam entschieden. Wir sind dann langsam immer mehr ins Gebet gekommen und es hat sich so entwickelt eigentlich, dass das Gebet und das, was danach passierte, zu so einer Art Führung wurde, dass wir also uns jeden Tag gefragt haben, das, was heute passiert ist, was hat das zu tun mit den Gebeten, die wir vorher gesprochen haben und umgekehrt, wie können wir mit unseren Gebeten den Weg weiterfinden. Und auf diese Weise sind wir dann am Ende nach Irland gekommen, wo wir zuerst gar nicht hin wollten. Aber es war eine Inspiration und uns ist dann ganz am Ende der Zeit ein Mann begegnet, ein irischer Zigeuner, der von der irischen Regierung zwangssterilisiert worden ist. Wir wohnten damals für ein paar Wochen in einem Kloster an der irischen Westküste und wir haben dann diesen Mann, den wir auf der Straße getroffen hatten, oder der lag eigentlich im Gras, der war vollkommen kaputt und ist dann, als wir weitergegangen sind, hinter uns hergehumpelt. Ich hatte schon mal eine ähnliche Situation auf der Wanderschaft ein paar Monate vorher erlebt, wo ich einen Hilfsbedürftigen getroffen habe und weitergegangen bin und dann hinterher gedacht habe, oh Gott, du hast ihm nicht geholfen. Das könnte auch Jesus Christus gewesen sein, weil wir waren ja auf der Suche nach Gott. Und es gibt ja auch die vielen Märchen, in denen Gott den Menschen in der Gestalt irgendeines Armen oder Leidenden erscheint. Und ich hatte da in Irland sofort dieses Déjà-vu an diese andere Situation, ein paar Monate vorher in Istanbul, und dachte, du darfst jetzt nicht weitergehen, du musst ihm Hilfe anbieten. Gleichzeitig war ich unheimlich beklommen und habe das irgendwie nicht über mich gebracht und wusste nicht, wie ich das machen sollte. Und der ist dann hinter uns hergelaufen, nachdem wir schon weitergegangen waren. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, also entweder ich gehe jetzt los und frage ihn, ob er was zu essen oder irgendwie Hilfe braucht. Und wenn ich das nicht schaffe, dann breche ich die Wanderschaft ab. Dann bin ich nicht geeignet für eine Nachfolge von Jesus Christus. Und ja, dann haben wir ihn eingeladen, unser Kloster, mit ihm zusammen gegessen. Und er stand irgendwie unter Schock und wollte kaum was sagen. Wobei das Wenige, was er sagte, mich außerordentlich überrascht hat, weil er Sachen wusste, die er eigentlich nicht wissen konnte. Also zum Beispiel wusste er, dass ich Musik mache und hat mir in einem Moment, wo er nicht von seinen Schmerzen gezeichnet war, hat er mir Hinweise gegeben, welche Art von Musik ich machen sollte. Er kannte auch meine Geschichte. Ich war auf der Suche nach einer Frau. Ich wollte gerne heiraten und Kinder haben. Und parallel dazu war aber der Gedanke, vielleicht hat die katholische Kirche doch recht und wir müssen Priester werden und auf die Ehe verzichten. Und diese Gedanken, dieses Hin und Her, das hatte mich schon seit Wochen also innerlich zermürbt.
Wie alt warst du da?
Da war ich 24. Und dieser Mann dort in Irland, Luke, der wusste das auch mit diesem Konflikt. Also er hat mir darauf Antworten gegeben und war wieder zwischenzeitlich total in seinen Schmerzen. Und ich habe unheimlich mit mir gerungen und war verzweifelt. Ich dachte, ich muss ihm irgendwie helfen, aber ich weiß nicht wie. Und er hat geklagt, dass er keine Kinder mehr kriegen kann und dass es ein Gesetz von Gott wäre, Kinder zu haben. Und als ich irgendwie so innerlich total dem Gipfel der Ratlosigkeit angekommen war gegenüber dieser schrecklichen Situation und meiner eigenen Unfähigkeit, da irgendwas Positives beizusteuern, bin ich in einen irgendwie ekstatischen Zustand gekommen und habe zu ihm gesagt, du wirst doch Kinder haben und das werden die Kinder Gottes sein. Und ich habe dann auch noch zu ihm gesagt, wir sind die Kinder Gottes und wir sind deine Kinder. Und da ist er dann, nachdem er vorher also so total zusammengekrümmt und schmerzverzerrt gesessen hatte, als er das gehört hat, ist er aufgesprungen und hat angefangen zu tanzen. Und er hat ein unglaublich schönes Gesicht, also es kann man überhaupt mit Worten nicht beschreiben. Und hat dann anschließend mir auf alle meine Fragen Antwort gegeben, auf eine ganz liebevolle Weise. Und dann durfte ich ihm noch die Füße waschen. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht wieso, die Eingebung, ihn zu fragen, ob ich ihm die Füße waschen darf. Und dann kam der Priester, dem die Räumlichkeiten da anvertraut waren, rein und sagte, wir dürfen hier keine Obdachlosen aufnehmen und er müsste wieder gehen. Und dann bin ich rüber zu dem Priester in seinem Büro und habe noch zu ihm gesagt, du, wenn du wüsstest, wer das ist, dann würdest du nicht so reden. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und da war er nicht mehr da. Und der Freund von mir sagte nur, er ist gegangen, ich konnte ihn nicht aufhalten. Das war aber erst eine Minute oder so her und ich bin dann hinterher und habe ihn überall gesucht. Das war auch nicht schwierig, weil damals war es noch eine ganz kleine verschlafene Stadt, wo es nur ein großes Kloster mit Priesterseminar gab und so ein paar diverse kleine Klöster, eins davon am Meer, wo wir gewohnt haben. Und es gab da am Meer nur eine einzige Straße, die an der Küste entlang ging und noch eine zweite Parallelstraße, die an einem Kanal entlang ging. Und sonst war da nichts mehr. Also man konnte bis zum Horizont gucken, aber ich habe ihn trotzdem nicht gefunden. Und Irland ist ja so ein Land, wo also es jeden Tag regnet und jeden Tag die Sonne scheint. Und es war also unheimlich düstere Wolken. Der Himmel hatte sich zusammengebraut. Und irgendwann, als ich erschöpft war von dem Rumgelaufe da, bin ich stehen geblieben und in dem Moment sind die Wolken so aufgerissen und da brach die Sonne so durch. Und in dem Moment wusste ich, ich muss ihn nicht mehr suchen. Es war mir klar, dass es eine Erscheinung war. Ja, jedenfalls habe ich dann zu meinem Freund gesagt, also dass ich bin der Überzeugung, dass das Jesus Christus selbst war, der uns in seinem Leiden erschienen ist und der uns auch zeigen wollte, durch dieses Gleichnis mit der Sterilisation, dass die heutige Kirche ihn zu einer sterilen Person gemacht hat und dass wir auch in unseren Gedanken, ob wir Priester und Zölibat und so weiter, dass das für uns nicht angesagt war und dass es also keine Sünde ist, Kinder zu haben. Im Gegenteil, das ist eigentlich ein Auftrag Gottes, ist Kinder zu haben. Das hat er uns sehr deutlich gezeigt.
Halleluja.
Ja, und das hat mich dann also in den ganzen weiteren Verlauf des Lebens natürlich total stark geprägt. Ich habe dann angefangen, Theologie zu studieren nach der Wanderschaft. Und wir waren dann noch eine ganze Weile auf der Wanderschaft auch in Deutschland und wollten ursprünglich auf dem Land eine christliche Landkommune aufbauen. Also mit so einer Lebensweise wie in den Urgemeinden und sehr naturverbunden. Das ist uns nicht gelungen. Dann haben wir gedacht, vielleicht sollen wir nicht Schafe hüten, sondern lieber uns um Menschen kümmern, sind wir wieder in die Stadt zurückgegangen, haben da angefangen, Sozialarbeit zu machen und Theologie zu studieren. Und ich war lange Zeit in einer schweren Krise spirituell, habe dann Ende der 70er oder Anfang der 80er Yogananda kennengelernt, über meine Frau, die ich dann auch 79 kennengelernt habe. Und über Yogananda bin ich dann überhaupt erstmal offen geworden für die indische Philosophie, weil ich vorher eigentlich der Überzeugung war, ich brauche das nicht. Also mir reichen die vier Evangelien als spirituelle Grundlage. Dann erzählte mir Thomas, also der Freund, mit dem ich auf der Wanderschaft gewesen war, der hat einen Bruder, der schizophren ist, also richtig chronisch. Und er hatte sich auf die Suche gemacht nach Heilern, weil es mit der Schulmedizin ja eben nicht geklappt hatte. Ist dann auf Dinarees gestoßen und Dinarees hat ihn zu Sai Baba geschickt. Und daraufhin ist er dann 81, 82 in dem Winter zu Sai Baba gefahren mit seiner Frau und seinen beiden Kindern und hat mir dann hinterher also ganz begeistert erzählt und meinte, ja, da musst du auch hinfahren und da ist einer, der macht die gleichen Sachen wie Jesus und der lebt heute in der heutigen Zeit, das darfst du nicht verpassen. Und er hat mir ein Bild mitgebracht, eine kleine Karte, wo dieses berühmte Bild, wo also Why Fear When I Am Here, wo Baba so die Hand hebt und eine Maler, eine Kette aus Holzperlen. Und ich hatte nicht unbedingt das Bedürfnis nach einem indischen Guru, aber ich wollte auch nicht pietätlos sein gegenüber meinem Freund, der sich dann so die große Mühe gegeben hatte und von Baba extra diese Kette hat auch segnen lassen für mich. Dann habe ich die Kette also getragen, während das Bild, das war mir eigentlich ein bisschen zu viel. Erstmal dachte ich mir, also, so sieht doch vielleicht ein Popstar aus, aber kein indischer Meister. Ich hatte sowieso auch mit Personenkult nicht so viel im Sinn. Ich habe dann so ein bisschen rumgeeiert, was mache ich mit der Karte? Ich wollte sie natürlich nicht wegschmeißen, weil ich hatte schon irgendwie das Gefühl, das kann durchaus sein, dass da was Heiliges dran ist. Und wir hatten damals schon eine kleine Tochter, die war, weiß ich, ein Dreivierteljahr alt oder so. Und sie hatte ein Tierquartett, wo also immer, kennst du ja, immer vier Karten und die verschiedenen Tiere dann. Und das Quartett war ganz genau in der Größe von dieser Barberkarte. Und da habe ich gesagt, gut, ich tue die Barberkarte in das Tierquartett rein. Dann schmeiße ich sie nicht weg und ich behandle sie auch nicht schlecht. Und das Kind kann dann vielleicht entscheiden, ob diese Karte für uns irgendeinen Wert hat. Also ich dachte mir schon, so kleine Kinder, die können dann vielleicht schon noch was sehen, was wir Erwachsene nicht mehr sehen können. Und Lilia, die, also meine ältere Tochter, die hat es auch immer, wenn sie mit dem Tierquartett gespielt hat, hat sie immer die Karte sofort rausgefunden und dann angeguckt und Baba gesagt. Und dann irgendwann, ich hatte damals die Eigenart, immer jeden Morgen nach dem Frühstück 2 Stunden Musiksession zu machen, wo ich also meine Lieder geübt habe. Ich hatte ja zu der Zeit schon sehr viele Lieder geschrieben und so. Und eines Tages, als ich wieder beim Liederüben war, fiel mir die Karte von Baba ein. Und mir fiel natürlich auch ein, das Problem, was ja viele Musiker haben, dass ich immer noch nicht davon leben konnte. Und ich habe dann Baba auch so ein bisschen herausgefordert und gesagt, also wenn du wirklich so viel Macht hast, dann kannst du mir vielleicht auch helfen, dass ich mit der Musik Erfolg habe.
Aber bis dahin warst du noch nicht in Potter Party.
Da war ich noch nicht in Potter Party gewesen. Da hatte ich nur diese Kette und dieses Bild und die Erzählungen von dem Thomas. Das war jetzt im Frühjahr 83, als ich diese Karte wieder rausgeholt habe aus dem Tierquartett und war schon so weit von der indischen Philosophie angesteckt, dass ich dieses Achten auf das Hier und Jetzt, das war mir sehr präsent. Also nicht irgendwann in irgendeiner fernen Zukunft die Erlösung, sondern jetzt, hier und jetzt ist das Wichtige und darauf kommt es an. Und ich habe gesagt, also zu Barbara, zu dem Bild, wenn ich hier alleine sitze und übe und irgendwie alle halbe Jahr mal einen Auftritt habe, wo drei Leute kommen, das bedeutet für mich eine unheimliche Einsamkeit, weil es gibt keine Menschen, die meine Musik verstehen. Das, was mir das Wichtigste ist, was meine Welt ist, da finde ich keine Resonanz. Und wenn du Gott bist und wenn du mein Guru bist, dann möchte ich das ausprobieren, ob du mir das Gefühl geben kannst, dass du mir zuhörst. Ja, dann kam keine große Reaktion, also war halt nur ein Bild. Und ich hatte damals auch schon ein paar spirituelle Lieder, vor allem aus der Zeit nach der Wanderschaft, also so christliche Lieder wie Seligpreisung und Vater Unser und sowas geschrieben, aber keine indischen Sachen. Und ich habe ein ganz normales Liebeslied gespielt, was allerdings vom Inhalt hatte, also ich will unsichtbar bei dir sein, so ungefähr. Also es handelte über eine Beziehung, wo eine große Liebe ist, aber auch eine Trennung. Und wo ich irgendwie der von mir getrennten großen Liebe erklärt habe, ich will unsichtbar, so wie der Regen und wie der Wind, will ich bei dir sein. Und ich habe das angefangen zu spielen. Und irgendwann, während ich das spielte, ziemlich am Anfang, zog sich so alles in mir zusammen. So wie man es bei guten Meditationserlebnissen auch hat, dass das Herz sich so in den innersten Punkt zusammenzieht. So eine Mischung aus Schmerz und Glückseligkeit. Gleichzeitig war dieses Zusammenziehen auch im Raum und es bildete sich so ein orangefarbener Wirbel mitten im Raum. Der wurde immer größer und mein Zustand wurde immer ekstatischer. Ich hatte das Gefühl, ich trete irgendwie aus meinem Körper raus. Dieser große orangefarbene Wirbel, was war plötzlich Barber? Und er tanzte da nach der Musik, die ich machte. Er tanzte da im Zimmer und es war eine unglaublich starke Energie. Und irgendwie war ich aus meinem Körper rausgetreten. Ich sah mich da unten sitzen und spielen. Ich spielte immer weiter und ich merkte auch, wie mir Schweiß und Tränen alles runterliefen. Und gleichzeitig war ich irgendwie oben und hörte eine Stimme und gleichzeitig eine Schrift. Ja, Barbara, du bist die Liebe. Das war meine eigene Stimme. Die hörte ich aber so, als wenn die im Raum wäre. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt hätte. Und gleichzeitig war das wie so eine goldene, wie so eine Lichtschrift im Raum. Und Barbara tanzte immer weiter nach der Musik. Und die Energie war so unglaublich stark, dass ich nach dem Ende des Liedes, ich wusste, wenn ich jetzt noch weiter singen würde, dann würde er auch weiter bei mir bleiben. Aber ich konnte die Energie irgendwann nicht mehr aushalten. Es war wirklich, als wenn man unter 10.000 Volt stehen würde. Also der ganze Körper war irgendwie so von dieser Energie durchgeschüttelt. Und dann verblasste diese Erscheinung langsam. Und danach war mir klar, ja, also da muss doch was dran sein. Wenn Barbara mir hier in meinem Münchner Zimmer erscheinen kann und mir so ein starkes Erlebnis gibt. Und es war irgendwie ein Erlebnis, was mich auch in gewisser Hinsicht an die Wanderschaft erinnert hat, weil ich hatte von dem Luke, den ich in Galway getroffen hatte, später nochmal eine Vision, also als es mir ganz schlecht ging, in so einer goldfarbenen Blase irgendwie, die so auf mich zukam, die auch erst ganz klein war und immer größer wurde und mich dann irgendwann eingehüllt hat. Das war ein unglaublich tröstliches und schönes Erlebnis, wo er mir gezeigt hat, dass er selber dieses Leiden durchmacht, was ich durchgemacht habe. Und in gewisser Hinsicht hat mich die Erscheinung von Barbara daran erinnert, weil es war auch so wie damals eine Lichterscheinung. Nur bei Christus war es halt goldenes Licht und eher eine sanfte Energie. Und bei Barbara war es orangenes Licht und eine unheimlich powervolle Energie.
Tanzende Shiva?
Ja, sicherlich der tanzende Shiva, ja. Das war sicher der tanzende Shiva, ja. Hab dann trotzdem noch nicht gleich mich entschlossen, nach Puttaparthi zu fahren, sondern ich habe dann zu Barbara gesagt, Also ich sehe jetzt, du bist offensichtlich wirklich eine göttliche Inkarnation und ich will auch hinkommen zu dir, aber ich habe jetzt keine Lust, ein halbes Jahr Taxi zu fahren, um das Geld dafür zusammenzukriegen. Ich möchte gern, dass du mir das über meine Musikauftritte das Geld gibst, dass da also ein bisschen mehr rüberkommt.
Die erste Bitte war ja gewesen, dass er dir wenigstens zuhört. Und das hat er dann ja gemacht.
Ja, hat er sehr, sehr eindrucksvoll gegeben, dieses Gefühl. Ja.
Und das zweite war jetzt, okay, bring mir das Geld rüber für den Flug nach Indien.
Ja. Also ich war noch nicht bereit, dafür mein Künstlerdasein aufzugeben. Und das Geld kam dann leider doch nicht. Ich weiß nicht, in den nächsten Monaten.
Du hattest auch keinen Traum, wo Barbara gesagt hat, wait.
Nein, ich hatte zu der Zeit zwar auch schon Träume von Barbara, aber teilweise sehr skurrile Träume. Also Barbara ist mir oft als Popstar erschienen und Barbara hat mit mir gekifft und war irgendwie wie so ein Hippie, wie so ein also 70er-Jahre-Hippie, mit also schon eher ähnlicher wie Jimi Hendrix, als wie ich Barbara nachher wirklich kennengelernt habe. Die Träume von Barbara waren ein bisschen rätselhaft alle. Die waren hatten alle dieses skurrile und rätselhafte, also Shiva-mäßige.
Gibt es da einen Traum, an den du dich erinnerst, der dich besonders beeindruckt hat, auch wenn du vielleicht nicht wusstest, was es bedeutet?
Es gibt einen Traum, wo ich geträumt habe, dass ich nach Butterparty gefahren bin und wo ich ihn angesprochen habe und er mir nicht geantwortet hat oder irgendwie so getan hat, als wenn ich ihn nerven würde. Später habe ich dann geträumt, dass ich ins Interview gekommen bin. Das fand aber jetzt komischerweise in unserer Küche statt. Und da saßen auch ein paar andere Leute, die ich kannte, mit dabei. Aber ich konnte mit Barbara sprechen, habe ihn gefragt, ja, warum hast du mich denn vorhin nicht angeguckt und meinen Gruß nicht erwidert und so. Und da hat er sich so rausgeredet, ja, guck mal, diese vielen Leute hier und so. Und da kann man nicht immer so, wie man will. Und dann weiß ich noch, dass das Ganze irgendwie in einem großen Gelächter endete, dass wir beide gelacht haben und er wollte von mir irgendwie ganz normal wie ein Kumpel behandelt werden. Das war jeweils mein Gefühl. Naja, jedenfalls erzählte mir dann Thomas, es gibt in Rom ein Symposion, das war 1984 im Frühjahr, glaube ich, wo also Barbara-Devotis aus der ganzen Welt hinkommen und es wird gesagt, es gibt ja immer diese tollen Gerüchte in den Barbara-Kreisen, dass Barbara da auch hinkommt. Ich wusste ja damals ja auch noch nicht so viel und ich dachte dann, ja, das ist ja toll, nach Rom, da brauche ich nicht nach Indien zu fahren und ich kann zwei Barbara treffen. Und da bin ich da auch hingefahren. Und dann war Barbara aber nicht in Rom. Und es war auch alles ganz furchtbar. Es waren Tausende von Menschen in so einer riesigen, riesigen Halle mit Hotelkomplex. Und es waren auch so Prominente, auch so aus der italienischen Regierung, so Craxi und solche Leute waren da. Und dementsprechend also auch so eine High-Society-Gesellschaft. Und gleichzeitig waren unglaublich viele Bilder da. Ich dachte, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Also ich wäre am liebsten auf dem Stiefelabsatz umgekehrt und hätte gesagt, nee, damit habe ich nichts zu tun. Und Dina Rees, die auch dabei war, der habe ich dann mein Leid geklagt. Die hat dann zu mir gesagt, ja, du musst mal deinen spirituellen Hochmut überwinden. Und wusste ich zunächst mal gar nicht so viel damit anzufangen. Aber ich habe das dann doch soweit akzeptiert. Ich habe gesagt, gut, ich bleibe hier und ich versuche auch irgendwie konstruktiv zu sein. Es gab eine Bhajan-Gruppe und ich kann ja Gitarre spielen und singen. Und ich bringe mich da in die Bhajan-Gruppe ein. Bin ich dann also jeden Morgen zur Bhajan-Gruppe hingegangen. Die wurde von einer amerikanischen Devoti geleitet, die also wie so ein General da irgendwie geherrscht hat, wo ich also auch schon wieder, also sich innerlich in mir alles umdrehte. Und dann am letzten Tag, also ich war wirklich völlig fertig mit den Nerven, weil ich dieses Spektakel da tagelang über mich ergehen lassen musste. Am letzten Tag war dann eine Veranstaltung in der Halle, wo alle zusammenkamen und wo wir Musiker dann vorne sitzen durften. Dann saß neben mir ein Afrikaner und der sagte dann zu mir, ja, es gibt gleich einen Film von Sai Baba. Und dann sagte er noch zu mir, he will give us Darshan. Ich wusste aber gar nicht, was Darshan ist. Und dann fing der Film an, der erste Film, der in Puttaparthi produziert worden ist. Und man sah also den Tempel und den Darshan-Platz, damals noch ohne Säulenhalle, also alles unter freiem Himmel. Und Baba kam direkt ins Bild rein. Und in dem Moment, wo Baba nach vorne nah rankam, hatte ich plötzlich wieder so einen Bewusstseinssprung. Ich war nicht mehr im Film, sondern ich war wirklich mit Baba zusammen. Er war das in dem Moment wirklich und er guckte mich an. Und ich hatte so ein Gefühl, als wenn ich irgendwie Adam wäre im Paradies und er ist Gottvater und hat mich gerade eben erschaffen. So ein Gefühl war das. Es war also unglaublich überwältigend und unglaublich erhabene Schönheit, wie er aussah und wie er mich angeguckt hat. Ich war auch natürlich wieder zu Tränen gerührt und der ganze Rest der Veranstaltung war ich dann in so einem ekstatischen Zustand. Und danach gingen dann die Leute alle aus der Halle raus, also so groß wie die Purnachandra-Halle. Ne? Tausende von Menschen gingen da raus und ich schwebte da so zwischen den Leuten durch die Reihen und bemerkte, dass ich immer noch in so einem totalen Friedenszustand war. Bisher war ich immer ein Opfer meiner Gedanken gewesen. Ich hatte ständig irgendwelche Einfälle, musste ständig über irgendwelche Projekte nachdenken und ich hatte nie Gedankenstille in mir. Und da in Rom zum ersten Mal war totaler innerer Frieden da und dann sah ich diese ganzen Leute, die ich vorher alle schon so eher unangenehm empfunden hatte. Und plötzlich hatte sich mein Blick auf die Leute verändert, sodass ich, also als wenn man zusätzlich zu den normalen Dimensionen des Sehens noch eine Dimension mehr hat, in der man irgendwie den Zustand des Menschen erkennen kann. Da hatte ich dann irgendwie so eine Erkenntnis und dachte, wenn ich diesen Zustand, also in so einem Frieden zu sein und die Menschen so sehen zu können, dass ich die, die ich vorher verurteilt habe, plötzlich mit denen Mitgefühl haben kann. Wenn ich so einen Zustand lernen kann, dann gehe ich auch zu Fuß nach Indien. Und da war ich dann bereit, ein halbes Jahr Taxi zu fahren, um nach Indien zu fahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann sind wir im Juni 1984 zum ersten Mal da gewesen.
Glory and praise to God.
der Pilgerreise wart ihr denn noch nie in Indien? Also für dich war es auch das allererste Mal Indien und du warst dann inzwischen wie alt?
Ich war dann 35 und wurde in dem Sommer dann 36. Nee, in Indien waren wir nie und ich habe auch die indische Philosophie, mich hat das nicht so sehr interessiert, weil ich habe die Sachen, die für mich spirituell wesentlich waren, in den Evangelien, also hauptsächlich in der Bergpredigt und in dem im Johannesevangelium, in diesen berühmten Ich-Sätzen, wo ja eigentlich die Advaita auch schon drin ist, wenn man das richtig versteht, ne? Wenn man das Ich als das Ich des Bewusstseins versteht und nicht als der historischen Person Jesus Christus. Und meine Frau, die hat mir, das war auch mit ein Grund dafür, dass ich mich für sie spontan entschieden habe, sie hat mir gesagt, du musst lernen auch zu lieben und du musst lernen, die durch Liebe zu erlösen. Was weiß ich, was da alles an dieser Welt, die ich also dem dunklen Bereich zugeordnet hatte, dran war. Und ich fand den Gedanken total faszinierend, obwohl ich natürlich bisher nie darauf gekommen wäre, sondern immer eher so, ja, man muss die Welt durch eine äußerliche Veränderung umgestalten, dass man sie durch Liebe umgestalten kann, das hätte ich schon eher ein bisschen zu romantisch gefunden. Und natürlich haben wir in den 70er Jahren, das war ja damals fast die neue Erlösungsreligion, natürlich haben wir gekifft. Und ich hatte auch das Erlebnis, dass es eine Kraft gibt, die alles verbindet und die in jedem Atom ist und die in jeder Pflanze und jedem Tier ist und die auch in mir selbst drin ist. Und ich habe mich auch mit all diesen Wesen eins gefühlt. Das war also in gewisser Hinsicht eine Vorwegnahme, ein über den Zaun schauen. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es mir dann irgendwann wichtiger war, Gott zu suchen, als eine Karriere zu machen. Weil ich eben doch solche Sachen irgendwie schon mal erfahren hatte. Es haben halt immer Leute, die in Indien waren, haben Haschisch mitgebracht. Und das war damals aber auch noch so, das war nicht kommerziell. Das haben die Leute gemacht, um, also to blow up your mind, sagte man damals noch. Ja, und genau, da waren wir stehen geblieben, das Gespräch über diese Idee, alles zu lieben und dadurch auf eine magische Weise zu verwandeln. Und ich habe dann wirklich also ein paar Wochen später bin ich zu einer Werbeagentur, die ich hier in Hamburg kannte, hingegangen und habe denen ein paar aktuelle Texte von mir vorgelegt und habe gesagt, ich hätte Lust, mal bei euch anzufangen zu arbeiten. Und die haben mich dann auch genommen, habe mir dann vorgenommen, ich wollte also versuchen, durch Liebe aus dieser Lügenindustrie irgendwie etwas Gutes zu machen. Das ging auch eine Zeit lang gut. Ich habe mir sogar den Titel Messias in der Werbeagentur eingehandelt. Ich hatte dann so eine Idee mit ehrlicher Werbung. Die haben dann viel so mit prominenten Werbung gemacht. Und ich habe dann gesagt, ja, wir fragen jetzt die Leute, was sie denn selber gerne benutzen. Und dann lass sie doch dafür Reklame machen, für das, was sie wirklich auch gut finden und benutzen. Und diese Idee, da waren alle von begeistert. Und wir haben das also dann im Team zusammen versucht durchzuziehen. Es dauerte aber nicht lange, ein paar Wochen. Die haben dann irgendwann Rückzieher gemacht. Und dann musste ich also richtig knallharte Werbung machen für Produkte, die ich überhaupt nicht gut fand. Und wo ich das Gefühl hatte, ich fange jetzt an zu lügen. Und das ging dann unheimlich schnell, dass dieses ganze spirituelle Gebäude, was also jahrelang von 72 bis 80 mich getragen hatte, irgendwie erodiert ist und zerbrochen ist und ich mir vorkam wie ein Heuchler und ja, ich war in der Zeit vollkommen aufgelöst und auch verzweifelt, weil ich keinen Gott mehr hatte, zu dem ich beten konnte. Und da kam natürlich dann Yogananda für mich schon wie eine kleine Rettung. Plötzlich war da jemand, der an was glaubte. Das war aber nicht so irrational wie die christliche Lehre, sondern das hatte was, also wie sozusagen die Wissenschaft von der Erleuchtung. Das hat mich sehr, sehr fasziniert und dann hat das mich ganz langsam wieder auf den spirituellen Weg gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie.
Wir waren ja eigentlich schon auf dem Weg jetzt nach Puttaparthi.
Ja. Die erste Reise nach Puttaparthi, da schreibe ich gerade übrigens ein Buch drüber. Dadurch bin ich momentan auch ziemlich im Stoff drin.
Ja, wunderbar.
Ich habe also momentan gerade das Kapitel am Wickel, wo wir ankommen in Puttaparthi und die ersten 4 Wochen.
Dann erzähl.
Ja, das war so zunächst mal, war ich dauernd krank. Die Hitze hat mich also fast erschlagen. Dann haben wir so eine Zelle bekommen, so eine leere Betonzelle. Und ich habe mich erstmal einfach nur auf den Betonboden gelegt und irgendwie 2 Stunden da nur noch gelegen. Das Einzige, was ich gleich am ersten Tag mitbekommen habe, ist, dass Baba in einen orangefarbenen Mercedes S-Klasse gestiegen ist. Und dass ich das also überhaupt nicht verkraften konnte. Also ich hatte am Anfang ganz große Schwierigkeiten mit diesem Pomp und mit diesem Luxus und diesem Reichtum, der da ist. Und habe das Baba auch in Gedanken vorgeworfen. Und damals war ich ja noch so, es war ja nicht so voll, es waren ein paar hundert Leute im Ashram. Man kam schon ab und zu mal in die erste Reihe, man konnte ihn ab und zu mal von nahem sehen. Und beim Bhajan singen im Tempel habe ich ihn auch oft von ganz nahem gesehen. Da saß man denn hier und 3 Meter weiter saß Baba auf seinem Thron. Und irgendwie auf der einen Seite stand ich unter Druck, schon lange vorher, ja, du fährst jetzt zu Baba, du fährst jetzt zu einer Inkarnation Gottes. Das ist also eine unglaubliche Begebenheit. Und ich muss also alle meine inneren Kräfte sammeln, um dem würdig begegnen zu können. Auf diese Weise bin ich hingefahren. Ich kam also leider völlig kaputt an. Vielleicht zum Teil ja auch durch meine eigene Überanstrengung, weil ich die ganze Zeit im Gebet war und versucht habe, mich innerlich also hochgradig zu konzentrieren. Die Krankheit hat dann erstmal das alles weggefegt und ich war dann erstmal in den ersten Tagen nur ein Häuflein Elend und außerdem fürchterlichen Zweifeln. Also das mit dem Mercedes, das konnte ich überhaupt nicht verkraften. Dann sitzt man da im Bhajan, Baba 3 Meter vor einem und man hat innerlich den Druck, eigentlich musst du jede Sekunde ausnutzen, Baba anzugucken. Ist ja klar, nicht? Also eine Inkarnation Gottes, die da hat man vielleicht schon 20 Leben drauf gewartet. Also starre ich ihn an, aber ich kann ihn ja auch nicht die ganze Zeit anstarren, weil es ist ja irgendwie auch unhöflich, jemanden die ganze Zeit ununterbrochen anzustarren. Das mochte er ja auch nicht haben. Da hat er dann auch ab und zu mal dann einem ein Zeichen gegeben, also jetzt ist mal gut.
Wie hat er denn das gemacht?
Ja, er hat immer so kleine Gesten gemacht. Er hat dann mal mit dem Kopf geschüttelt oder er hat mal bewusst weggeguckt. Oder wenn man einen richtigen Gedanken hatte, also dann arbeitet ja auch der Gedankenapparat in so einer Situation. Wenn ich einen richtigen Gedanken hatte, dann hat er mir zugenickt oder hat auch mal mir einen ganz freundlichen Blick zugeworfen. Es war also ein ständiger mimischer Kontakt mit ihm. Und ich selber immer hin und her gerissen, wann darf ich wieder hingucken?
Aber offensichtlich hat er dich doch immer angeguckt, weil sonst hätte er nicht darauf reagieren können, ne?
Ja, er hat mich sehr oft angeguckt. Also es kam auch vor, dass ich hingeguckt habe und er woanders hinguckte. Das war dann in dem Moment auch wiederum eine gewisse Erleichterung, weil ich dann nicht mehr unter dem Druck stand. Ich darf ihn ja eigentlich nicht anstarren. Das ist ja eigentlich ungehörig, sowas zu machen. Und ich konnte ihn ganz ruhig betrachten, ohne diese Anstarre-Situation. Aber oft genug guckte er auch genau in dem Moment hin. Und es war jeden Tag bei diesem Bhajan-Singen so ein nonverbaler Dialog über das Angucken und diese kleinen Gesten und die Gedanken, weil er eben auf jeden Gedanken sofort reagiert hat.
Gurudev, Gurudev, Shri Sai Nath, Sadguru. Hey! Vishnu Charanam.
Über diese Art von Dialog habe ich dann mein Gehadere mit ihm ausgehandelt und bin irgendwann zu so einem Agreement gekommen, dass ich mir gedacht habe, gut, also wenn ich eine Sache prüfen will, dann muss ich sie erstmal glauben. Wenn ich ein Medikament testen will, ob das gegen meine Krankheit wirkt, dann muss ich es erstmal nehmen und muss auch glauben, dass es gut und richtig ist, sonst kann es mir gar nicht helfen. Also muss ich jetzt erstmal akzeptieren, egal, ob er jetzt mit einem Mercedes da rumfährt, ich muss das akzeptieren, so wie es ist. Ich muss einfach versuchen, das in mich aufzunehmen und das, was er mir sagt oder was er mir zeigt oder was ich davon verstehen kann, so umzusetzen, wie er das will und dann hinterher beurteilen, ob es mir geholfen hat, ob ich das finde, was ich nämlich gesucht habe. Denn das wusste ich ja nicht ganz genau. Ich hatte mir in Rom vorgenommen, dieses Gefühl von Glückseligkeit und Frieden und alle Menschen lieben, ohne sie zu verurteilen. Das wollte ich also dauerhaft erlernen. Und alles, was mich da in diese Richtung gebracht hat, dachte ich mir, das zeigt mir, dass er richtig ist. Und diese anderen Fragen, ob er jetzt mit einem Mercedes fährt oder nicht, oder auch, was für mich auch immer ein großes Problem war, wie werden Männer und Frauen behandelt? Also diese ganzen Gerechtigkeitsfragen, mit denen man sich als Christ ja auch besonders stark beschäftigt, da bin ich viel angeeckt mit ihm. Aber ich habe die hinten angestellt und habe gesagt, gut, dann ich glaube einfach mal, dass du den Leuten genau das gibst, was die brauchen und dass du mir auch das gibst, was ich brauche.
Aber du hattest nicht das Gefühl, was du ja in Rom bei dem Film hattest, diese Ekstase? Die
Im Gegenteil, es war sehr, sehr ernüchternd. Baba war nur ein kleiner orangener Mensch, der meistens ganz weit weg gegen gleißende Sonne und brütende Hitze kaum zu erkennen war und bei all den Krankheiten und Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und Schwächeanfällen war man dann auch froh, wenn es vorbei war und man sich wieder hinlegen konnte. Das war die Grunderfahrung. Es gab zwischendurch kurze Momente. Also Baba ist ja unglaublich schnell im Dasein, also innerhalb von Sekunden guckt er hierhin und dahin und er hat völlig andere Gesichtsausdrücke. Es gab Momente, wo er mich unglaublich liebevoll angeschaut hat. Und das waren dann auch Momente, das habe ich jetzt gerade im Ausarbeiten der Tagebücher festgestellt, dass immer wenn sowas passiert ist, hat sich hinterher meine ganze Stimmung aufgehellt und ich habe gute Gedanken gehabt und es sind gute Sachen mit den anderen Leuten da passiert. Und bevor das passiert ist, waren meistens irgendwie Probleme, immer schlimmer, Gedanken wühlen. Aber dann kam er auf mich zu und blieb vor mir stehen und sprach mich an und fragte mich, ob ich Christ wäre. Und da habe ich dann natürlich ganz selbstbewusst, yes, Baba. Ich fühlte mich von Baba in dem Moment auch bestätigt. Und ich fand es auch gut, dass er keine eigene Religion gründen will, sondern dass er die Leute in ihrer Religion bestärkt. Und ein paar Sekunden später sagte er, come up, und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich wusste auch erst gar nicht, was das heißt, come up. Dann fingen die Leute um mich herum, die Inder, alle an, panisch, yes, du musst aufstehen und du musst da zur Veranda gehen und so. Und ich war damals auch noch so ein bisschen so drauf, ich brauche eigentlich kein Interview. Ich will auch keine Sachen materialisiert haben oder so. Ich will hier dieses Gefühl von Rom lernen und nichts anderes. Aber trotzdem war es natürlich faszinierend, dann plötzlich so nahe bei ihm zu sein und mit ihm sprechen zu können. Wobei, mit ihm sprechen können ist immer leicht gesagt. Also Baba lässt einen grundsätzlich nur zu Wort kommen, wenn er das will. Ich kann noch so eine dringende Frage haben. Also ich habe ja im Laufe der Zeit viele Interviews gehabt und habe viele dringende Fragen gehabt. Ganz selten bin ich eine dringende Frage losgeworden, sondern fast immer hat er das so gedeichselt, dass ich da also gesessen bin, also unter Druck mit meiner Frage und einfach die Frage nicht stellen konnte. Entweder, weil er mich nicht hat zu Wort kommen lassen oder weil ich in dem Moment, wo ich hätte was sagen können, alles vergessen hatte und überhaupt nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. Oder irgendwie gerade in so einem Glückseligkeitsschauer war und dachte, wieso, es gibt doch eigentlich gar keine Fragen mehr.
Und in diesem ersten Interview, was hättest du ihn denn gerne gefragt?
Das Wichtigste war mir, was kann ich tun, den Zustand von Rom zu lernen, was mir mein Gewissen vorschrieb zu tun. Und mein normales Bewusstsein sagte, hier, nutz die Chance und Barber soll dir helfen, als Musiker berühmt zu werden. Die Frage mit dem Spirituellen, die musste ich gar nicht stellen, weil Barber hat von Anfang an mir klar gemacht, in allen Begegnungen, es ist vollkommen wurscht, ob du studierst oder ob du Musiker bist oder ob du verheiratet bist oder ledig oder ob du eine Karriere machst oder arm bist oder reich. Es kommt nur darauf an, dass du lernst, dich spirituell zu konzentrieren. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Barber alles wusste. Also wenn Barber da vor einem saß, es war so, als wenn man also als kleiner Junge da vor seiner Mutter sitzt und totales Vertrauen hat, dass die alles weiß und für alles die richtige Antwort hat. Für dich ist es ausschließlich wichtig, dass du an deinem Inneren arbeitest und dass du lernst, deine Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Und er hat mich aufgefordert, auf das Innere des Herzens zu meditieren. Und er hat so eine Geste gemacht mit den Händen, so als wenn man sowas zwischen den Händen schützt. Und ich hatte in dem Moment auch eine Imagination, dass da so ein Diamant drin ist und dass das der Schrein des Herzens ist, der also außen so eine Hülle hat, die aber nicht ganz undurchsichtig ist, durch die man diesen Diamanten durchsehen kann. Und in diesem Diamanten ist das Licht drin und es kommt darauf an, sich in dieses Licht rein zu meditieren. Und das hat er mir durch diese Geste gezeigt und durch ganz wenige Worte. Und es gab nach dem Interview noch ein Nachspiel. Also direkt danach ist Barber, als ich glaube, es war Bhajan singen und ich war durch das Interview nicht mehr in den Tempel reingekommen. Damals war es noch so, dass man zum Bhajan singen in den Mandir rein konnte. Und dann habe ich mich draußen auf den Darshanplatz, auf den damaligen noch Sandplatz gesetzt. Ich war ja auch in Trance-Zustand von dem Interview. Also das war schon so, dass nach dem Interview fühlte man sich irgendwie wie auf Wolke 7. Und dann kam Barber während des Bhajan-Singens nochmal aus dem Tempel raus und blieb vor mir stehen, so in so einem Abstand von 2 Metern und guckte so eben über mich hinweg. Und ich merkte wenn da so ein Windstoß über den Scheitel fährt. Er hat mich aber noch nicht mal angeguckt, hat sich dann wieder umgedreht und ist wieder zurückgegangen. Und dieser Windstoß über den Scheitel, der blieb aber und wurde immer stärker und ging in den Körper rein. Und das wurde dann immer stärker, bis mein ganzer Körper also so vibrierte, als wenn ich unter irgendwie auf einem elektrischen Stuhl sitzen würde. Das war ein Gefühl, es unterschied sich von meinen früheren ekstatischen Erlebnissen schon insofern, als dass es wahnsinnig stark war und eigentlich für mich zu stark. Also so im Sinne von Barber, das ist jetzt zu stark, das ist nicht mehr angenehm. Ich erkenne das zwar, dass das eine spirituelle Kraft ist und wenn man die wirklich in sich aufnehmen kann und umsetzen kann, dann ist man wahrscheinlich unglaublich stark, aber für mich ist es jetzt momentan fast mehr wie elektrischer Stuhl. Und ich habe da also gesessen und gezittert. Und langsam wurde es sanfter und ging dann über in eine Vision, wo ich die Augen zugemacht habe und er mich dann wieder kam und mich umarmt hat und ich seine Haare gespürt habe und seine Füße. Und dann habe ich wieder die Augen aufgemacht und dann saßen da Inder um mich rum. Also wenn man da so ein Erlebnis hatte in Puttaparthi, dass man irgendwie, dass die irgendwie merkten, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Man lacht und weint. Dann haben die Inder da irgendwie gedacht, ja, der muss irgendeine Vision haben und haben sich im Kreis um einen herumgesetzt. Die haben gemerkt, da ist eine starke spirituelle Energie und die wollten das teilen mit einem. Und das hat er dann am Nachmittag nochmal so was Ähnliches gemacht. Das war dann aber auf einer feineren Ebene, wo ich innere Bilder gesehen habe und so eine Lichtpyramide. Und im Grunde was auch mit dieser Herzensimagination von einem Diamanten in dem Herzensschrein zusammenhing, also was eine Meditationshilfe war. Ja, das waren die ersten Wochen.
Ja, lieber Matthias, an dieser Stelle muss ich dich jetzt mal unterbrechen. Du wirst es nicht glauben, aber eine Stunde ist schon wieder um.
Ja.
Und wir werden dann unser Gespräch in der nächsten Stunde weiterführen müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, den zweiten Teil unserer Sendung mit Matthias Hellermund hören Sie dann in einer der nächsten Sendungen. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Evelyn Seliger.